Ich will mit euch den vierten Teil der Arbeiterrunde machen. Vielleicht für die, die nicht da sein konnten. Wir hatten ja den Blick für die Ernte. Irgendwie verhedder ich mich heute hier immer. Ich muss das nochmal anders hier flicken. Jesus sagt ja an einer Stelle, hebt eure Augen auf und schaut hin, denn das Erntefeld ist reif. Schaut hin. Und wir hatten hingeschaut und dann sind wir zu dem Gebet übergekommen, dass wir um Arbeiter in der Ernte beten wollten. Aber ich will das schrittweise nochmal in Wiederholung bringen. Ach nee, heute wollte ich drüber sprechen, welchen Lohn kriege ich als Arbeiter. Ich habe die Folien schlecht sortiert, aber das nur mal so bei der, ja, nachher kommen wir auf die Bezahlung. Wir hatten am 28.09. den Einstieg ins Arbeitsleben uns angesehen. Wir hatten die Geschichte von dem wohlhabenden, einflussreichen jungen Mann gelesen, der zu Jesus kam und die richtige Frage stellte. Irgendwo habe ich mein Skript hingetan. Hier habe ich das. Heute ist alles ein bisschen konfus. Er stellte die richtige Frage. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen, dass ich diesen Lohn bekomme? Er stellte die Frage an den richtigen Mann. Das an einen Metzger gestellt, wäre die falsche Frage gewesen. Die Frage nach dem ewigen Leben musst du bei Jesus stellen. Er kriegte die richtige Antwort. Gib alles auf, wo dein Herz dranhängt und komm und folge mir nach. Und dann sah dieser Mann, er hatte viel Reichtum und trifft die falsche Entscheidung. Tragik ohne Ende. Und die Schrift berichtet davon, wie er traurig von dannen ging. So ganz anders wie der Kämmerer aus dem Morgenland, der stellte auch die richtige Frage, der bekam die richtige Antwort, der traf die richtige Entscheidung und seine Straße ging fröhlich. Da hatten wir uns drüber unterhalten, der Einstieg ins Arbeitsleben heißt, komm, folge mir nach. Am 5.10. haben wir dann gezielt über den Arbeitermangel gesprochen. Aber der fängt damit an, dass Jesus sagt, schau hin. Schau dir die Ernte an, schau, ich habe alles bereitet, das Korn ist gewachsen, es braucht jetzt Arbeiter in der Ernte. Und wir hatten solche Zettelchen ausgegeben. Wer erinnert sich noch an die gelben Zettelchen? Wer hat einen ausgefüllt? Eins, zwei habe ich bekommen. Hey, hier liegen noch Zettelchen. Gebet um Arbeiter in der Ernte. Wer von euch hat für Arbeiter gebetet in der letzten Zeit? Eins, zwei, drei, vier, 5, 6, 7, und wo sind die restlichen? Ey, ich muss euch mal zur Brust nehmen. Eigentlich müsste ich die Predigt jetzt nochmal wiederholen. Die anderen können schon mal runtergehen und Kinderdienste machen. Verstehe, aber die anderen müssen nochmal neu motiviert werden. Wenn Jesus sagt, hey, ich könnte jetzt eine Arbeiterliste machen, was wir alles brauchen, das wäre absolut falsch. Jesus sagt nicht, wir suchen welche für die Kinderarbeit, wir suchen welche, die die Gemeinden, die Bedürfnisse ab, ja, die Kuchen backen für einen Seniorenkreis, wir suchen Leute, die das Opfer einsammeln, die immer sauber machen. Ich könnte einen ganzen Arbeitskatalog aufstellen, immer für Gemeinde. Jesus geht ganz anders ran, er stellt keinen Anforderungskatalog auf, keinen Arbeitsmarkt, sondern er betet und sagt, schau hin, das Erste, und das Zweite, bete für Arbeiter. Für Arbeiter in dieser Ernte, das müssen Geschenke sein, Gebetserhörungen sein. Und ich habe mir gedacht, hier möchte ich nochmal innehalten, bevor ich nachher nochmal auf die weitere Wiederholung komme. Immer wieder stelle ich fest, ich bin mangelorientiert. Das heißt, ich schaue immer dahin, was ich nicht habe oder was die Gemeinde nicht hat. Und vergesse dabei, was Gott alles schon für Geschenke gegeben hat. Wenn ich mal so ganz vorsichtig nachdenke, dann fällt mir ein, ich schaue ins Lobpreisteam rein und sage, wer von denen ist in unseren eigenen Kinderdiensten groß geworden? Sie sind doch alle der Gemeinde geschenkt worden, oder? Ich schaue in den Seniorenkreis, ich denke, die sich da mühen. Ich glaube, die wenigsten sind durch die Kinderdienste hier groß gekommen. Es gibt das so. Ja, die, also ich sag mal so Eigenzüchtung der Gemeinde. Und wenn ich so die ganzen Dienste, die in der Gemeinde sind, mir mal ansehe, dann sage ich, fast alles, was irgendwo momentan tragend arbeitend ist, geschenkt worden als eine Antwort auf Gebete für Arbeiter in der Ernte. Bis dahin, wenn ich sage, wer macht hier sauber, wer macht die Toilettendienste, wer macht und so, Geschenke Gottes übrigens, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, versteht ihr? Das sieht ganz schön alt aus, sag ich dir. Also, ich wünsche, dass es so alt wie es wieder aussieht, war von ganzem Herzen. Mike hat heute Geburtstag. Ich dachte, wir machen das mal so. Ich unterbreche einen Moment die Predigt und wir gucken mal, dass wir irgendeinen Frommen in der Nähe erwischen, der in deiner Nähe sitzt. Und wir nehmen eine kurze Gebetszeit. Und wer dir dann einfällt namentlich, für den du Danke sagen kannst, für den sagst du Danke. Wenn dir niemand einfällt, dann nimmst du meinen Namen. Das schafft eine größere Frustrationsbeständigkeit, wenn ich mal wieder aus dem Ruder falle. Ja, versteht ihr? Also nehmen wir erstmal und sagen Gott Danke. Und dann holt er Luft, wenn er so zwei, drei Namen wirklich im Gebet genannt hat und sagt, danke, lieber Vater, für dieses Geschenk in der Gemeinde, für dieses Geschenk im Reich Gottes. Du kannst das über die Begegnungskirche hinaus formulieren. Und dann als nächstes sagst du, aber wir bräuchten noch ein paar richtige Arbeiter. Nicht Lückenbüßer, sondern Arbeiter, die bereit sind hinzusehen und bereit sind, oh, jetzt bin ich wieder bei dem wohlhabenden, einflussreichen jungen Mann, Könnt ihr eine kleine Rudelbildung machen? Ich möchte euch mal einbeziehen. Ist ja Gottesdienst, ja? Ihr dient jetzt mal Gott und sagt mal Danke. Nicht von hier vorne, Frontalberieselung. Such dir mal irgendeinen, wo du meinst, mit dem kannst du einigermaßen beten. Sollte jemand sein, der sagt, ich habe noch Unfrieden mit jemandem, dann lass das danken, versöhn dich. Ja? Aber jetzt beten wir. Eine kurze Zeit ist Gebet und Danksagung für Menschen, die Gott in diese Gemeinde, ins Reich Gottes berufen haben, die gekommen sind, um zu dienen. Auf die Plätze, fertig, Gebet ist angesagt, los. Ich danke dir für die vielen Geschenke, die du in die Gemeinde berufen hast, in die Nachfolge berufen hast, auch über die Gemeinde hinaus hier, für diese Ortsgemeinde. Ich danke dir für die vielen Arbeiter im Reich Gottes, die unterwegs sind, die ihr Leben nicht geliebt haben, sondern sind dir nachgefolgt. Die Toten, ihre Toten begraben ließen und sind dir nachgefolgt. Die Familien verlassen haben und sind dir nachgefolgt. Ich danke dir für die Arbeiter, die ich kennen darf, die mich ermutigen, mit denen ich unterwegs sein darf. Ich danke dir für all die Ermutiger, die du berufen hast. Danke dir für die, die du hier in diese Ortsgemeinde gestellt hast, die in großer Beständigkeit und großer Treue ihren Dienst tun. Ich danke dir für die Geber, die großzügig ins Opfer geben. Ich danke dir für die, die gestalterisch unterwegs sind. Ich danke dir für die, die bewahrenden, hirtlichen Charakter haben. Dank dir für die prophetisch Begabten. Dank dir für das, was du an Gaben hier hineingelegt hast. Aber ich möchte es mit der Gemeinde auch wagen, für Arbeiter zu beten in der Ernte. Ich bete für Arbeiter, die hingehen zu den Flüchtlingen. Ich bete für Arbeiter, die zu den Roma-Leuten gehen, wo die Türen mit den Kindern so aufgegangen sind. Ich bete für Arbeiter in den Kinderdiensten. Ich bete, Herr, dass du Menschen herausrufst in dieser Zeit, die in die Lücke treten und Erntehelfer sind in deiner Hand. Danke, dass wir dir das hinlegen dürfen. Amen. Für mich ist sehr interessant, wie wir in kirchlichen Kreisen oft theologisch aus meiner Richtung falsch liegen. Wir hatten oft Kongresse, gemeinsam Gemeinde bauen. Das ist grundsätzlich ja richtig, aber ich lese, der Herr Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Und es ist interessant, dass Jesus, wenn er Leute herausruft, er sie nie spezifisch rausruft, um Gemeinden zu gründen und Gemeinden aufzubauen, sondern er ruft Arbeiter in der Ernte und als Folge davon gibt es Gemeinden. Wir setzen immer beim zweiten Schritt an, aber das wäre jetzt so ein Thema für sich. Ich möchte kurz noch auf den 12.10. eingehen, wo wir sagen, wie soll ich denn arbeiten? Und ihr erinnert euch dran, die ihr da wart, ich habe gesagt, als erstes muss man Gottesdienst an sich zulassen. Man muss Gottesdienst erfahren, sonst kann man kein Arbeiter im Reiche Gottes sein. Ich muss was von der Liebe Jesu geschmeckt haben, sonst geht's nicht, sonst kann ich's knicken. Das Zweite, dass ich Gottesdienst durch mich geschehen lasse. Die Geschichte, wo die Brote verteilt wird, wo die Jünger gesagt kriegt, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger sagen, oh, wir haben ja nichts. Typisch Paul. Habt nicht genug, mangelorientiert. Jesus sagt, ich hab verteilt. Wenn dieses Geheimnis geschehen würde, wenn ich sage, ach, ich habe nichts, ich kann nichts, sagt Jesus, dann bist du genau der Richtige, dann kann ich durch dich fließen. Ich meine jetzt nicht in falscher Demut, dass ich schon weiß, wie es geht und dann sage, ach, ich kann es nicht oder so. Ja, das meine ich jetzt nicht. Gottesdienst diakonisch, liturgisch feiern. Die Frau, die kommt und Jesus die Füße salbt. Liturgischer Gottesdienst. Reden wir bis auf der heutigen Zeit von, ja, diakonisch unterwegs sein, den Tischdienst, Gottesdienst, Treskenia feiern. Das heißt, wenn wir Kinder aufnehmen, wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und dann hatten wir natürlich noch erarbeitet, dass wir Gottesdienst ohne Leistungsdruck feiern. Ein Gottesdienst fragt man nie nach Leistung ab, sondern immer nur, ob ich Gott gedient habe oder nicht. Und das ist eine Herzensangelegenheit, keine Leistungsangelegenheit. Das war, wie gesagt, der 12.10. Aber danach kam ja immer wieder die Frage bei mir hoch, was kriege ich dafür, dass ich arbeite? Und willkommen in dem Club der Fragesteller, weil diese Fragestellung hatten die Jünger auch schon. Und zwar unmittelbar nach der Geschichte mit dem einflussreichen, wohlhabenden jungen Mann. Wo die Sache kam, ein Reicher kann nicht ins Himmelreich kommen, das geht so ohne weiteres nicht. Und dann war das mit dem Kamel und dem Nadelöhr. Ja, ihr kennt die Geschichte. Kennt die einer nicht? Gut, dann kann ich die voraussetzen, muss ich die nicht weiter ausführen. Und unmittelbar danach kommt diese Geschichte. Petrus, das Sprachrohr der Jünger, wahrscheinlich war der Klassensprecher, da sprach Petrus, das ist in Lukas 18, 28 bis 30 geschrieben und fast exakt das gleiche in Matthäus 19, 27 bis 30. Der hat einen Vers mehr, warum weiß ich auch nicht, aber ist ja egal. Da sprach Petrus, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Es geht also, was kriege ich dafür? Und auch wieder interessant, es ging hier nicht in erster Linie darum, wir haben alles verlassen, um in der Gemeinde Dienste zu tun, sondern hier geht es ums Reich Gottes. Das ist weit größer als die Räumlichkeiten der Begegnungskirche hier. Das ist weitaus größer, ist weitaus mehr gespannt. Wer so denkt, ist kleinkariert und egoistisch. Ich möchte, dass das Reich Gottes in Berlin wächst, in Deutschland wächst, dass es sichtbar wird. Wenn das nämlich da sichtbar wird, ehrlich, dann haben wir sowieso zu wenig Platz hier. Die Frage also, was kriege ich dafür, was habe ich davon? Und es ist in zwei Dingen, die der Herr Jesus sagt, einmal für heute und jetzt und dann für die Ewigkeit. Da habe ich angefangen zu studieren. Und ich habe gesagt, das Wichtige bei der ganzen Betrachtung ist, welchen Arbeitslohn habe ich davon, wenn ich betrachte, wer ist dein Arbeitgeber, wer ist dein Boss? Weil da geht die Bibel sehr stark drauf ein, weil da steht die Frage dahinter, welchen Lohn bekomme ich denn? Und die Gefahr ist in der Gemeinde auch ganz elementar anzutreffen, wer ist dein Boss in der Gemeinde, wenn du Dienste tust? Man trifft immer wieder Leute, ich gehöre da überhaupt nicht zu, die Dienste nur aus Egoismus machen, weil sie sich davon was erhoffen. Aber wenn ich selbst der Boss bin, wenn ich mein eigener Herr bin, ich habe mir extra hier mal groß geschrieben, damit der Gottescharakter daraus kommt, da gibt es so einige markante Bibelstellen. Ich will euch nicht mit allen zupflastern, es gibt da ganz viele zu, ist hochinteressant. Scheinbar ist es ein gängiges Problem im Reiche Gottes, dass ich mein eigener Herr sein will, obwohl ich gesagt habe, Herr Jesus, ja, du sollst. Da wird zum Beispiel geschrieben in Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten, diesen Lohn wird er kriegen. So, und dann wird in 1. Johannes 2, 11 jemand ein bisschen spezifischer. Wer seine Geschwister hasst, soll in der Gemeinde ja überhaupt nicht vorkommen, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Hier kriegen wir schon ein bisschen Lohn. Ja? Durch Hass oder Bitterkeit in der Gemeinde werde ich blind. Ich habe mich gefragt, hat Jesus vielleicht manchen Blinden geheilt, der innerlich blind war? Könnte man auch mal so auslegen, wäre mal hochinteressant, nicht? Auch eine zweite Sache, die ich immer wieder feststelle im Reich Gottes, steht in 2. Johannes 8. Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was ihr erarbeitet habt, sondern vollen Lohn empfangt. Das heißt, ich habe Leute in der Gemeinde gesehen oder im Reich Gottes, die mit viel Enthusiasmus alles aufgegeben haben, die ihr Herzblut über Jahre in der Gemeinde gegeben haben und bei ihrem Lebensende so die letzten 10 Jahre nageln und sie ihren ganzen Lohn wieder an die Wand, weil sie plötzlich im hohen Alter entarten. Kennt ihr solche Leute? Soll ich ein paar Namen nennen? Versteht ihr? Das ist für mich eine Riesenlast, auch für mich persönlich. Ja, ich weiß noch, mit welchem Eifer ich an manchen Sachen am Anfang in meinem Glaubensleben gestartet bin. Ich habe gedacht, gebt mir das Olympiastadion, ich werde sehen, wie sich alle bekehren. Ich habe Glauben, aber mit zunehmendem Alter scheine ich ein bisschen nüchterner geworden zu sein. Und das ist fatal. Ich sollte eigentlich nach der Schrift noch eifriger werden, weil ich habe doch viel mehr von seiner Größe erkannt. Warum bin ich abgestumpft an der sogenannten Realität des Lebens? Da kann man wirklich den Lohn, den Gott uns eigentlich versprochen hat, an die Wand nageln. Ich habe noch einen zum Thema Gleichgeschlechtlichkeit. Ist ja derzeit in ich lese das nur, das habe ich jetzt extra nicht dran geschrieben, weil der Text zu lang ist. In Römer 1, Vers 27 und Vers 32, die lese ich. Und genauso machen es die Männer, statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich schamlos und treiben mit anderen Männern ein. So rächt sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihn selbst. Und Vers 32, und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechten Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Ist hochinteressant, nicht? Steht in der Bibel. Und ich habe mir gedacht, was ist denn der Lohn, wenn ich mein eigener Herr bin? Nur habe ich nicht alles ausgesucht. Ich habe, wie gesagt, viele Bibelverse noch mehr in petto. Aber so ein paar, die ich rausgefunden habe, der mögliche Lohn, wenn ich mein eigener Herr bin. Ich werde Spuren am eigenen Leib sehen. Es ist sehr interessant, wenn du immer mit Bitterkeit umgegangen bist, je älter du wirst, umso mehr sieht man das an deinen Falten. Ich glaube das. Stimmt das? Oder wenn du immer mit Sünde umgegangen bist, naja, vielleicht hast du dann entsprechende Spuren an deinem Leib auch zu sehen. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber möglicher Lohn ist, dass Bitterkeit auf einmal hochkommt oder Dummheit, trotz hohem IQ. Dummheit oder innere Blindheit. Also ich sag mal, im Dritten Reich, die ganze Kriegsszenerie und die ganze Verfolgung von Andersdenkenden, die Verfolgung der jüdischen Gemeinde, das war kein Bildungsproblem, das war ein Dummheitsproblem. Das war Blindheit ohne Ende. Das deutsche Volk in der Zeit war mit das Bestgebildetste, was es irgendwo gab. Das hatte also nichts mit Bildung oder IQ zu tun. Die meisten großen Auszeichnungen, die waren bei deutschen Wissenschaftlern zu finden. Und die haben kräftig mitgemacht. Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Die Waffentechnologien, die entwickelt worden sind, das kannst du nicht mit doofen Leuten machen. Hier herrschte Blindheit für Gott und Vaterland in die Schützengräben. Und ähnlich sehen wir heute, wenn die jungen Leute zu IS ausreisen. Das hat nichts mit Bildung zu tun oder mit einem hohen IQ, sondern das ist eine Blindheit, weil man sein eigener Herr sein will. Man folgt anderen Göttern nach. Der Verlust des Lohnes habe ich schon angesprochen und der geistliche Tod, der Ewigkeitsverlust, vielleicht die tragischste Größe. Man kann verloren gehen. Aber ich habe auch noch eine andere Sache gefunden, die ich auch noch kurz andenken will und dann komme ich zu dem Lohn der Arbeiter, wenn Jesus unser Herr ist. Wenn die umstrickende Sünde dein Herr ist. Seid besonnen und wachsam. Ich lese nur diesen Vers aus 1. Petrus 5, Vers 8. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Oder Römer 6, 23. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich habe gedacht, Sünde ist ja einmal ganz klar unser verbogener Charakter, aber was ist, wenn wir Sünde nochmal personifizieren? Der Gott der Sünde, der von außen mich treibt, zum Beispiel der Mammon-Gott, habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Das ist ein Anbeten von Göttern. Und so würde ich einfach mal ganz vorsichtig und sehr, sehr in Anführungsstrichen sagen, wenn wir die Sünde mal nicht nur auf unseren bösen Charakter beziehen, der dann das Schlimme will, sondern wenn wir es auch als Macht, als dämonische Macht von außen sehen. Zum Beispiel die ganze entartete Erotikszenerie in Deutschland. Ich meine jetzt nicht Erotik in der Ehe, da ist die Gott geschenkt, ist das Wunderbares, ein hohes Gut, da müssen wir nicht komisch werden. Aber ich lese beispielsweise, wie der Gadarener, der bei den Grabstätten gelebt hat, nackt durch die Gegend gelaufen ist. Das war ein Spanner ohne Ende, ja, versteht ihr? Und der war ganz komisch geartet. Das war ein dämonischer Einfluss. Und manchmal denke ich mir, vielleicht spielt sich das heute hier auch noch ab. Und dann wundere ich mich, wenn mich diese Sünde dann permanent anspringt. Wir sind eine sehr sexistische Gesellschaft, wo was total entartet und vom Teufel missbraucht wird, was an Schönheit geschenkt ist, pervertiert er. Aber wie gesagt, ich will ganz kurz zu den Ergebnissen kommen. Man bleibt dabei auf der Strecke als möglicher Lohn. Man erreicht das Ziel nicht mehr. Man wird sogar von der Sünde verschlungen. Dich beherrscht die Sünde mehr als die Güte Gottes. Ich werde fremdbestimmt. Gadarena-Geschichte. Ich will das Gute und ich schaff's nicht. Und der mögliche Lohn, der geistliche Tod, Ewigkeitsverlust. Wer ist mein Herr? Aber ich möchte zu dem gehen, wo ich sage, wenn der Auftraggeber Jesus unser Boss ist. Was dann? Ich will euch ja Appetit machen, Arbeiter im Reich Gottes zu sein. Und hier kann man ganz, ganz viel studieren. Und was ich hier mache, sind nur ein paar kleine Spotlights. Es gibt ganz unkonkrete Lohnversprechen, die der Herr Jesus gibt. Und es gibt so Vorschusslorbeeren, die ich jetzt hier schon auf dieser Erde genießen kann. Und es gibt die Einzahlung in die Rentenkasse. Na, da habe ich ein eh zu viel, wa? Wem ist das aufgefallen? Hey, schön, ihr lest wenigstens mit. Dann weiß ich, für euch habe ich das gemacht. Ich hätte noch ein paar mehr einbauen können, aber das wäre zu peinlich. Ich sehe schon, jetzt sind einige, die sagen, den nächsten Fehler, den weise ich ihm nach. Also, aber so habt ihr wenigstens über die Rentenkasse was. So, nur mal die ersten paar unkonkrete Lohnversprechen. In Matthäus 5 und 6 sind da ganz viele von diesen unkonkreten. Denn wenn ihr lieb habt, die euch lieb haben, was werdet ihr für Lohn haben? Tu nicht dasselbe auch die Zöllner. Also jetzt denkst du dir mal einen in der Gemeinde, den du am wenigsten lieb hast, an dem du am meisten Liebe üben kannst. Deswegen ist Gemeinde ja gegeben, damit ich an den schrägen Figuren Liebe üben kann. Und wenn du das schaffst, dann kannst du auch irgendeinen, der gerade zur IS auswandern will, lieb haben. Vorher nicht. Ich meine, jetzt kann ich natürlich die Augen zumachen und sagen, ich liebe die alle, die da unten im Kampf sind, so ungerecht. Herr Jesus, ich habe sie lieb in deinem Namen. Aber wehe, so ein Bär, der steht vor dir. Jesus spricht davon, wenn ich das tue, werde ich Lohn empfangen. Ich werde Lohn empfangen. Das ist nicht eine selbstlose Liebe, die bringt auch noch was ein. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Das heißt, wenn du zu Hause noch fromm bist, nicht nur hier, hast du Lohn. Ich meine, hier fällt das ja nicht schwer, einen auf fromm zu machen, oder? Halleluja, Gott ist gut. Hier hebst du auch mal die Arme, aber ich möchte dich mal in deiner eigenen stillen Zeit sehen. Ah, hier könnte ich ja viel zu sagen. Das sind die Unbestimmten. Ja. Dass wir lieb haben, die frei gelebte Frömmigkeit, Almosen geben, spricht er in dem Zusammenhang an. Du sollst ja nicht zeigen, welche Scheine du da reinwirfst, sondern du sollst das die rechte Hand nicht wissen lassen, sonst wird es keinen Lohn geben. Gebete, die in dem Verborgenen gesprochen werden, haben Lohn. Der wird hier nicht einzeln ausgewiesen, aber die haben Lohn. Darauf wird hingewiesen durch den Herrn Jesus und. Aber ich dachte, ich muss was Konkretes noch zu euch. Ja, wollt ihr noch was Konkretes wissen? Für die Ist-Zahlung ist ja viel interessanter. Wa? Das andere bleibt so nebulös, da weiß man das nicht so genau. Matthäus 6, Vers 16. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinschauen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Hier empfehle ich, Jesaja 58 ist das, glaube ich, über das Recht des Fasten. Dort gibt ganz viele Stellen, wenn du das tust, dann wird Gott das tun. Wenn du das tust, wird Gott das tun. Das geht um innere Heilung, um äußere Heilung, geht um ein ganz anderes Erkennen der Gottesgnade. Möchte ich als Hausaufgabe mitgeben. Ich habe ja schon mal vor einiger Zeit darüber gelehrt. Wenn ihr wollt, werde ich das gerne nochmal nachholen. Das ist nämlich dann ähnlich so wie mit, wer hat für Arbeiter in der Ernte gebetet? Wir neigen hier zur Vergesslichkeit. Vielleicht wiederhole ich das nochmal, aber ich dachte, für heute ist es zu viel. Lest mal Jesaja 58. Wenn ihr das tut, das Fasten, was dort beschrieben ist, dann werde ich das tun. Wenn ihr das tut, werde ich das tun. Du tust 4, 5 Dinge und Gott antwortet mit 4, 5 Dingen. Hochinteressant. Wenn du sagst, du möchtest wissen, wie rechtes Fasten vor Gott funktioniert, Jesaja 58 studieren. Hat jemand vielleicht jetzt eine kleine Entscheidung in seinem Herzen, wo er sagt, ich möchte das mal machen? War deine stille Zeit schon immer mal langweilig? Die wird spätestens dann spannend. Du wirst Sachen lesen, die du schon immer mal von Gott haben wolltest. Und hier wird gesagt, wie du es kriegst. Aber da gibt es noch eine zweite Stelle, da wollte ich ein bisschen mehr drauf eingehen, weil die hat mir ein bisschen Schwierigkeiten gemacht bei der Vorbereitung. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Was um alles in der Welt ist ein Lohn eines Propheten, habe ich mich gefragt. Habe ich immer gelesen und dachte, naja, ist so eine der unbestimmten Größen, weiß man nicht so genau. Ha, ist interessant, nicht? Wenn man mal anfängt, ein bisschen nachzudenken, ich war gestern absolut platt, dann habe ich schlaue Lexika rausgeholt und dann mal sehen, was andere gesagt haben. Aber so eine richtige befriedigende Antwort habe ich nicht gekriegt. Dann dachte ich mir, Herr Jesus, da musst du mir jetzt helfen. Und ich gebe mal so eine Theorie weiter. Wer ist unser Priester und unser Prophet? Jesus. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das heißt, der Prophetenlohn, wenn du ihn aufnimmst, so erste hier ist, du wirst ein Kind Gottes, nicht aus menschlicher Sache oder weil du das finanziert hast oder weil du so gut warst, sondern weil Gott dir das schenkt. Jesus aufnehmen, diesen Begriff kennen wir. Das ist eine Bekehrung, wo ich sage, Herr Jesus, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Komm, wohne in mir, fülle alles aus und du wirst den Lohn des Propheten bekommen. Du darfst ein Kind Gottes werden. Theorie Nummer 1. Theorie Nummer 2. Wenn ich da mal von Jesus weggucke und sage, ich nehme das prophetisch gesprochene Wort auf, ich sage mal so mit aller Vorsicht, wenn Gott 4-mal hintereinander in der Vorbereitung sagt, dass ich für Arbeiter in der Ernte beten und darüber predigen soll, dann hat es einen prophetischen Charakter. Und die Frage ist, höre ich dazu oder nicht? Höre ich zu und lasse das Wort Gottes, das prophetisch in mein Herz gesprochen ist, wachsen, dann wird es Lohn bringen und ich werde das verinnerlichen können. Sonst geht es oft hier rein und da wieder raus. Ich gehöre zu den Leuten, die da eine große Gabe haben, sofort auszufiltern, was mir passt und was mir nicht passt. Was ich ideal und gut finde oder wo ich sage, na, habe ich schon immer mal gehört. Willkommen im Club, ja? Der Lohn eines Propheten, wenn ich ihn aufnehme, das prophetische Wort aufnehme, heißt für mich, ich werde ganz neu verstehen, was Gott wirklich meint in dieser Zeit. Und das kann Auswirkungen haben, ganz massiv im Alltag. In den 70er Jahren war es sehr populär, das Buch zu lesen, Die glücklichsten Menschen der Erde. Demos Chikarian. Wer hat es gelesen? Ha, einige von euch. Die anderen sollten mal gucken, ob es da irgendwie im Antiquariat bei uns das Buch noch gibt. Das handelt davon, wie die Verfolgung der Armenier durch die Türken vor etwas mehr wie 100 Jahren gelaufen ist. Die Pogrome. Und Jahre vorher hat ein junger Mann, ich glaube er war 12 Jahre, wenn ich das richtig behalten habe, eine Vision bekommen und hat die niedergeschrieben, dass wenn Verfolgung kommt, die Gemeinde nicht nach Westen, sondern nach Osten fliehen sollte. Und das Buch wurde beiseite gelegt, es lag dann in der Gemeinde und dann, wenn ich das richtig behalten habe, als die Pogrome anfingen, spricht Gott, bitte dieses Buch lesen. Und die Gemeinde ist aufgestanden, hat das Buch gelesen, hat das prophetische Wort geglaubt und ist nach Osten gegangen, was damals eigentlich unmöglich war, ins Zarenreich rein. Und alle, die haben überlebt. Alle, die diesem prophetischen Wort nicht geglaubt haben, sind in den Westen gegangen, sind umgekommen in den Pogromen, die die Türken an den Armeniern hinterlassen haben. Und Dimitschikerjan war einer derjenigen, der den Weg über Osten rausgefunden hat. Die Frage ist, wo haben wir dieses prophetische Reden, was uns noch hilft in dieser Zeit, wirklich zu leben, mit Weisheit umzugehen? Und dieses Wort, da ermutigt uns die Schrift, sollen wir nie leichtfertig beiseite tun. Der Lohn eines Propheten wird sein, dass er Wegweisung bekommt für sein Leben. Ich glaube das. Ich glaube das. Das kann sogar bis dahin gehen, das ist der letzte Hinweis, wenn ich die Geschichte von Elia in 1. Könige 17 lese, wie Hungersnot war und er zu einer Witwe kommt und die Witwe nimmt ihn auf und gibt das Letzte, was sie hat und kommt mit ihrem Sohn durch die Hungersnot hindurch. Lohn eines Propheten, wenn ich ihn aufnehme. Aber es gibt ja auch noch die zweite Stelle, wer einen Gerechten aufnimmt, weil er es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Auch hier wieder die theologische Aussage, wer ist der Gerechte überhaupt? Er heißt Jesus, wenn du ihn aufnimmst, wie viele ihn aber aufnahmen, den, ja. Aber wenn ich ihn aufnehme, dann verheißt er sogar den Heiligen Geist. Und was bewirkt er? Nicht nur das Zungenreden, sondern auch Friede und Freude und Geborgenheit. Das sind Sachen, die ich heute und hier erleben kann. Mitten in der Trübsal, wenn Christian sagt, ihm ging es gerade so bis hier, die Wohnung wie Sau hinterlassen, da steht noch ein Klavier und er setzt sich dahin. Er erklärt doch mal das einem, der davon keine Ahnung hat. Das sind Wunder Gottes, auf die hast du einen Anspruch, wenn du den Gerechten aufnimmst. Der in dir wohnt, ist stärker als der, der in der Welt ist. Dann kannst du mitten in der Krise sein und hast noch ein Lachen auf der Stirn. Ja, ich meine, ich trauere erst immer eine Zeit lang, weil ich denke, das ist auch biblisch. Aber versteht ihr? Aber wenn dann die Freude durchbricht, wenn die Freude dann kommt, das ist gigantisch und da haben wir einen Anspruch drauf, wenn wir den Gerechten aufnehmen. Und da noch so ein kleiner Tipp für die, die momentan durch schweres Fahrwasser gehen. Ich muss Jesus immer wieder ganz neu Raum in meinem Herzen geben. Weil von draußen kommt so viel rein und so viel Bedrückung und so viel Chaos und dann noch mein innerer Schweinehund, der immer noch anscheinend lebt. Ja? Da kommt so viel zusammen, so eine Gemengelage, die kommt da zusammen, dass ich manchmal durch den Tag gehe und sage, das ist alles blöd. Und diese Krankheit ist ansteckend. Treffen sich zwei, die sagen, das ist alles blöd, dann hast du zwei Blöde. Wenn in der Gemeinde alle zusammenkommen und sagen, es ist alles blöd, wenn, ich sag mal, nicht ein Geist herrscht, wir wollen was besser machen, sondern wenn ein Geist in der Gemeinde sich breit macht, es ist alles doof und man sich nur noch über Probleme in der Gemeinde unterhält, ich sag euch, die Gemeinde sinkt langsam ab und stirbt. Es dauert nicht lange, bis sie sich zerlegt. Ich kann euch da Beispiele geben, ich könnte jetzt Namen von Gemeinden nehmen, die sich zerlegen. Oder zerlegt haben. Weil plötzlich nicht mehr der Herr, der Gerechte, aufgenommen worden ist. Und das muss ich zwischendurch immer wieder, wenn ich ihn durch meines Blödsein rausgeschmissen habe, muss ich ihn immer wieder ganz neu einnehmen. Ich spreche nicht dagegen, dass wir konstruktive Kritik üben. Ich denke, die ist ganz wichtig, sonst können wir dem Herrn Jesus nicht Ehre machen. Wir können dann nicht besser werden. Darum geht es nicht. Aber ich kann das Gleiche in Kritik üben mit einer sehr unterschiedlichen Haltung. Aber ich sage euch nochmal, wenn wir unterwegs sind und du triffst einen, der sagt, es ist alles blöd und du sagst, ja, habe ich die Meinung, meine ich genauso. Ich habe ja berichtet, wie wir mit den brasilianischen Pastoren eine Einladung in den Bundestag hatten. Und sitzen da mit einem Bundestagsabgeordneten, der uns dann ein bisschen erzählt, wie das bei uns funktioniert. Und dann haute mir so einer der Brasilianer an und sagte, das müsste er mal sagen, dass das bei uns mal geht, bei uns in der Regierung ist so viel Korruption. Er hatte das gerade in mein Ohr geflüstert. Da sagte der Abgeordnete, unabhängig von der Parteienlage, ob links, Mitte oder wie auch immer in unserer Regierung, er sagt, 70-90% der Bundestagsabgeordneten, die da sind, das weiß ich verbindlich, die tun das, weil sie das Beste für unser Volk wollen. Da hörte ich, wie das neben mir Zisch machte. Und er sagte, ich möchte euch bitten, dass ihr für die Regierung betet, dass sie nicht durch einen negativen Geist ständig angestachelt werden, sondern dass sie da ermutigt werden, das Beste zu tun. Und nachher stand einer der führenden Pastoren, die aus Brasilien dabei waren, auf und sagte, ich möchte hiermit offiziell um Vergebung bitten, was ich gerade gedacht habe über unsere Regierung. Ich möchte mich korrigieren lassen. Versteht ihr, wenn ich immer nur negativ über so, ja, hey, Jesus hat die doch alle lieb. Deswegen kann ich doch nicht sagen, der doofe Finanzminister oder so. Der Lohn der Gerechtigkeit ist, wenn ich ihn dann aufnehme, dass mitten in der Chaossituation der Friede Gottes durchbricht, der höher ist als unser Verstand. Es geht sogar so weit, dass Jesus sagt, wenn ihr um Gerechtigkeit willen verfolgt werdet, das Himmelreich gehört euch, das geht schon in die Zukunft wieder herein. Oder wer hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, nach Jesus, der soll satt werden. Das sind Aussagen, du darfst satt werden, wenn du hungrig bist. Wenn alles mies läuft in deiner Umgebung, lad Jesus wieder ganz neu ein, dass der Gerechte bei dir Wohnung hat und du wirst den Lohn des Gerechten hier und heute noch in dieser Welt geben. Es gibt nämlich auch ein Leben vor dem Tode. Erklär mir mal, wieso die Christen zur Zeit der Verfolgung im Römischen Reich singend in die Arena gegangen sind. Erklär mir mal, wie ein Bonhoeffer schreiben konnte, im Gefängnis schon Todesurteil geweiht, ja, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir? Ja, danke, wenn du in so einer Zelle sitzt. Lies die Geschichten von Wilhelm Busch, wie er im Gefängnis saß und wie die ganze Nacht durch Leute hineingeliefert wurden und Panik im Gefängnis ausbrach. Und er nichts anderes wusste, als den Gerechten einzuladen, indem er sagte, Jesus, Jesus. Und er sagte, wie auf einmal Ruhe ins Gefängnis kam und der Friede Gottes in seine Zelle kam. Und seine Frau ihn besuchte, um ihm Essen vorbeizubringen, hat sie gesagt, Mann, du siehst so schlecht aus, du vergehst ja hier drin in der Zelle. Und er hat seiner Frau geantwortet, wenn ich vergehe, dann von der Gegenwart Gottes, die in diese Zelle kommt. Ich möchte nicht in so eine Zelle rein, aber ich möchte dir sagen, mitten ins Chaos hinein, wenn du den Friedefürst aufnimmst, den Gerechtigkeitskönig, es verändert die Situation in deinem Inneren. Das ist der Lohn, den wir hier schon kriegen. Ich habe noch einen. Darf ich noch einen nachlegen? Ja, noch einen. Ja. Weiß ich gar nicht, ob ich das hier... Ja. Nee, das geht jetzt schon in die Rentenkasse. Ja gut, da gehe ich in die Rentenkasse jetzt über. Das, was wir in die Zukunft investieren. Spielt euch nicht als Herrn der Gemeinde auf. Das geht erstmal an die Pastoren, also an mich. Christian, muss Macht geben, was? An die Ältesten, aber viele spielen sich als Herrn in der Gemeinde auch so auf. Ja? Die dürfen zu Hause nichts werden, aber in der Gemeinde spulen sich auf. Löschen von der CD. Spielt euch nicht als Herrn der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde, dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Das kann ich gar nicht auslegen, weil ich da keine Ahnung von habe, so gigantisch groß ist das. Leg mir das bitte mal einer aus, dass das mein Leben, ehrlich, das kann ich mir nicht vorstellen, das muss so gigantisch, das muss so elefantös sein. Ein Siegeskranz mit unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt. Ich will aber auf etwas Praktisches übergehen. In 5. Mose 7, Vers 9 und 10, kriegt Abraham Folgendes gesagt, die Geschichte im Hintergrund könnt ihr euch noch durchlesen. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein, nee, das ist nicht Abraham, das, die Stelle habe ich hier, steht geschrieben im 5. Mose. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. Hier ist diese Stelle genannt, dass Gott, wenn du Arbeiter in seinem Weinberg bist und bist treu, dass das eine Auswirkung auf deine Kinder und Kindeskinder haben wird. Nun weiß ich, ich habe während meiner Lebensarbeitszeit kein Vermögen aufgehäuft. Das heißt, meine Kinder, die können also, wenn dann, nur auf ein sehr, sehr, sehr bescheidenes Erbe hoffen. Das Wertvollste ist mein iPad. Danach kommt vielleicht mein kleines Motorrad und so weiter. Aber ich glaube, wenn ich mit ganzem Eifer beim Herrn bleibe, meine Kinder werden diesen Segen haben. Steht da. Das heißt, ich investiere was, ich lege was zurück. Wenn ich schon lange nicht mehr lebe, dann werden sie Einflusslinien haben auf, eigentlich ist das schon eine heiße Kiste, nicht? Und was ich zutiefst glaube, was man auch im Negativen beobachten kann, sogar in die dritte Generation. Ich bin wirklich gespannt, was mit meinen Enkelkindern geschieht. Ich bin wirklich gespannt. Ich will euch das mal aus dem Negativen erklären. Im Negativen weiß man das, dass wenn Leute aus der islamischen Gesellschaft hier vor Jahren nach Deutschland gekommen sind, die Kinder normalerweise sind eigentlich relativ liberale Islamisten. Aber man hat festgestellt, die dritte Generation, das sind die Radikalen. Die dritten Generation, die scheinen die gefährlichsten zu sein. Da gibt es momentan sehr starke Diskussionen darüber, wie man dieser dritten Generation begegnet. Da kopiert der Teufel wieder was. Da kopiert der Teufel wieder was. Ich kann sogar bis zu den Urenkeln gehen. Ich stelle mir mal vor, momentan habe ich ja noch gute Zähne, aber wenn ich dann so ein La Paloma-Gebiss habe, das man abends beiseite legen muss, wenn ich alt und grau bin, wenn ich noch weniger Namen im Kopf behalten kann, wenn sie vielleicht schon sagen, ach, der Opa ist aber wieder lustig, er erzählt zum 25. Mal die gleiche Geschichte und ich muss wieder darüber lachen. Wenn ich vielleicht nicht mehr gehen kann und mein Ururenkel kommt vorbei und sagt, Opa, willst du eine Ananas? Und weiß genau, dass ich die nicht beißen kann. Ja? Versteht ihr? Wenn ich dann sehe, wenn er sagt, hey, ich habe den Herrn Jesus lieb. Da darf ich drauf vertrauen, das ist Lohn, den ich jetzt schon in die Bank einzahle, wenn ich als Arbeiter unterwegs bin. Das ist vielleicht ein Lohn, der viel größer ist. Es geht sogar so weit, dass der Glaube der Frauen einen Einfluss auf die Ewigkeit der ungläubigen Männer hat. Es gibt eine Bibelstelle dazu, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber kannst du mal nachlesen. Es gibt irgendwo eine Dimension, die wir ganz häufig vernachlässigen, weil wir immer sofort, ich lasse mir auch lieber sofort was auszahlen. Lieber, was ich jetzt noch habe, was später kommt, weiß ich nicht, also jetzt kann ich noch verbrauchen, ja. Aber es gibt eine Renteneinzahlung, die gigantisch groß ist, die über dein Leben hinaus noch Bedeutung hat. Und ich will das mit meiner Biografie sagen. Ich glaube zutiefst, dass ich eine Frucht meiner Großeltern bin. Mein Großvater habe ich nie kennengelernt. Der ist gestorben, als meine Mutter 10 Jahre alt war. Er hatte irgendeine Herzschwierigkeit, die man damals nicht behandeln konnte. Und kurz bevor er gestorben ist, hat er seine Frau ans Bett geholt und hat gesagt, du musst mir eins versprechen. Du musst mir eins versprechen, den Herrn Jesus darfst du nie verleugnen. Dann kam das Dritte Reich. Meine Oma war Hebamme im Dorf und selbst die Verwandten haben gesagt, wenn du weiter so fromm bist, dich schaffen wir auch noch ins KZ. Die beiden Töchter durften nicht in die entsprechenden Jugendveranstaltungen hinein. Sie sind regelmäßig in die Gemeinschaft gegangen. Meine Oma war ein bisschen spröde, was das Frommsein angeht. Sie war jemand, der in ihrer Kultur groß geworden ist. Sie hatte ihren Knoten. Die Kinder durften nicht schwimmen gehen, weil das unkeusch war. Da war viel, viel Gesetzlichkeit. Aber eins war absolut klar. Bei uns wurde beim Tisch vorher gebetet und uns wurde, wenn wir fertig waren, danach gebetet. Es war wichtig, dass man in den Gottesdienst geht. Es war wichtig, dass man den Herrn Jesus lieb hat. Und sie war extrem stolz darauf, dass ich mein Leben Jesu in jungen Jahren gegeben habe. Und wenn ich mal nachschaue, wer mit mir zusammen in der Jungschar war, dann sage ich mir, warum habe ich überlebt im geistlichen Sinne und die anderen nicht? Ich war genauso verquer. Ich habe genauso viel Unsinn gemacht. Ich könnte hier unseren Kindern Stories erzählen. Ich würde ihr Fan werden über die Dummheiten, die ich alle gedreht habe. Aber da müssen sie eine eigene Kreativität entwickeln. Ich könnte lustige Stories erzählen, aber auch wirkliche Dummheiten und Bosheiten, die ich gemacht habe, genau wie meine Kumpels auch. Ich habe genauso wie Sie die ein oder andere Nacht durchgesoffen. Wenn man neben der Krombacher Brauerei groß wird, dann ist das normal. Ich habe meine Dummheiten gemacht in dieser Sache. Warum ist Jesus in mein Herz gekommen und hat mich berührt? Ich glaube, weil mein Opa, den ich nie gekannt habe, in die himmlische Bank eingezahlt hat. Ich glaube, weil meine Oma selbst im Dritten Reich noch treu gewesen ist, obwohl sie bedroht worden ist mit dem KZ, obwohl sie bestimmte Aufträge, wo die Familie von leben musste, nicht bekommen hat, weil sie fromm war. Ich glaube das, weil meine Mutter nicht aufgegeben hat, mich zu ermutigen, das Tischgebet zu sprechen. Dass sie mich ermutigt hat, in die Jungschar zu gehen. Sie haben auf diese Bank eingezahlt, so anders, wie sie in der theologischen Ausarbeitung manchmal waren. Das mag dahingestellt sein, aber ich möchte euch ermutigen, ihr Arbeiter, die ihr darüber nachdenkt, ob ihr arbeiten wollt, ob ihr euch berufen lassen wollt, alles aufzugeben. Es geht bis in die himmlische Rentenkasse rein. Es hat Auswirkungen über dein Leben hinaus. Ich lebe, weil mein Großvater, den ich nie gekannt habe, treu geblieben ist. Ich vergesse das oft in meinem Alltag. Aber manchmal denke ich mir, ich kann meinen Kindern kein Haus, kein Hof, ich kann ihnen nichts zurücklassen. Außer, dass ich ganz tief darauf vertraue, dass ich Gott nie was schenken kann. Der Lohn wird nicht nur für mich im Himmel sein mit einem Siegeskranz, es wird Auswirkungen haben auf meine Kinder und Kindeskinder. Und ich würde vor allem gerne die ermutigen, die momentan sagen, wenn du meine Kinder kennen würdest, die laufen momentan so aus dem Ruder. Traust du Gott eigentlich noch was zu? Stimmt das, was er da sagt? Das steht ja schon im alten Bund. Stimmt es? Dann stell dich doch auf diese Verheißung und sag, ich möchte das sehen. Und Jesus, mach ein bisschen schnell, dass ich nicht aus der oberen Etage begucke, sondern dass ich noch ein bisschen was davon habe. Du denkst über deine Enkelkinder nach und denkst, was soll aus denen mal werden? Wird es ein Arzt, ein Ingenieur oder ein Arbeiter? Wird es ein Kind Gottes? Weil du gesagt hast, ich will mit Haut und Haaren nicht so ein reicher, wohlhabender Jüngling sein, ein einflussreicher, sondern ich will mit allem, was ich habe, mein Haus soll dem Herrn dienen. Das wird Veränderung bringen. Ich sag dir das. Das ist Rentenkasse von Ewigkeit. Nicht einfach nur Arbeiter werden. Du kannst Gott gar nichts schenken. Er zahlt mehr zurück, als du investieren kannst. Ich sag dir das. Das steht so hier geschrieben. Und entweder das stimmt oder du kannst sowieso die Bibel in der Pfeife rauchen. Machst du Zigarettenpapierchen draus. Versteht ihr? Es hat einen großen Lohn. Ein Lohn, der bisher nicht definiert ist an vielen Bibelstellen, aber welchen, der ganz konkret für unsere Zeit da ist. Der ist da. Und die Rentenkasse, der Siegeskranz, die Kinder, die Kindeskinder, geöffnete Augen. Eine Ewigkeit ohne Leid, Schmerz und Geschrei. Gott wird bei uns wohnen und wir werden sein Kind sein. Es gibt tolle Bibelstellen. Lies sie nochmal, wenn du entmutigt bist. Hier möchte ich schließen. Ich möchte uns nochmal ermutigen, für Arbeiter in der Ernte zu beten. Wenn du eine Gedächtnisstütze brauchst, ich habe noch solche gelben Zettel. Und wer einen ausgefüllt hat, den bitte ich, gib ihn doch ab. Wir legen dir in der Ältestenstunde jetzt am Montag dahin und wir werden darüber beten, wie die Tür dafür aufgeht. Wir werden keinen Schnellschuss machen, weil Arbeiter in der Ernte, das fängt mit dem Herzen an. Möchtest du Arbeiter in der Ernte sein, ja oder nein? Wenn du eine Gedächtnisstütze brauchst, hier ist noch eine, ich lege sie dahin, die musst du dir jetzt abholen, das ist die Bedingung. Vor 14 Tagen hättest du die ausgeteilt gekriegt. Was? Ja, okay, am Infotisch liegen auch noch welche, das ist so bequem, die dann noch einzukassieren. Aber bitte bete und vielleicht auch mit diesem Hinweis, Herr, wen soll ich senden? Diese Frage, die dann kommt, sende mich. Es hat einen großen Lohn. Es hat einen großen Lohn. Es geht nicht um perfekt sein, es geht um diesen Lohn für die Ewigkeit. Und es geht um den Lohn für das Heute, Hier und Jetzt. Ganz wichtig. Kannst du alles verpeilen? Kannst deinen Lohn jetzt schon vergeigen? Gab es bei unserem Dorf immer, da gab es die Lohntüte noch und danach waren die Kneipen voll und das wurde versoffen, das Geld. Das meine ich nicht. Du sollst zwar davon haben. Nicht was schwindelig macht, sondern Friede Gottes. Hier endet meine Geschichte für heute. Ich würde gerne noch mal mit euch beten. Die Frage ist, wer ist dein Boss? Die bestimmt den Lohn, den du hast im Alltag und in der Ewigkeit. Aber Arbeiter sein in seinem Reich? Herr Jesus, ich kann immer nur staunen, dass du solche Figuren, wie wir das sind, in deine Ernte hineinrufst. Und dass du uns dann noch ein Lohnversprechen machst. Für hier und für die Ewigkeit. Und ich möchte mit der Gemeinde nochmal um Arbeiter für die Ernte beten. Dass diese Arbeiter herausgerufen werden durch deinen Ruf. Dass diese Arbeiter bedingungslos dich als Boss, als Chef, als Herrn anerkennen. Dass die anderen Herren keinen Einfluss mehr haben. Sondern dass dein Reich kommt und dein Wille geschehen kann. Ich möchte diesen Segen der Arbeiterschaft auf uns legen. Diese Ordinierung der Arbeiterschaft, dass sie uns erfüllt. Ich möchte konkret für Kinder, Mitarbeiter in der Ernte beten. Nochmal möchte ich dich an einen rumänisch sprechenden Menschen erinnern, den ich gerne mit uns unterwegs hätte, damit die Eltern der Kinder erreicht werden können. Dass Ernte kommen kann. Ich möchte dich für Erntehelfer bitten, die in die Flüchtlingssituation hineingehen. Möchte ich für Erntehelfer bitten, die hinausgehen an die Hecken und Zäune, um Menschen hineinzuholen ins Reich Gottes. Möchte ich für Erntehelfer bitten, die das Evangelium zu Hause leben in Echtheit und Schönheit, in der Woche deinen Namen hochhalten. Ich möchte keine Lücken füllen in der Gemeinde, sondern ich möchte sehen, wie die Arbeiter kommen und diese Ernte beleben. Dass sich die freuen, die gesät haben und die ernten. Dass Freudenfeste da sind. Jesus, in deinem Namen lege ich diesen Segen auf uns. Hilf uns, dich aufzunehmen in allen Dingen. Amen. Schön, ihr Arbeiter, ihr Lieben.